Gut, das ist mein Ziel, mit euch dieses Jahr durch den Jakobusbrief durchzukommen. Und eine kurze Sache, ich habe jetzt 50 Seiten, 50 Sheets gemacht, die alle gleich aufgebaut sind. Also wenn ich jetzt durch die einzelnen Folien, durch die einzelnen Sheets gehen sollte, sind die immer gleich aufgebaut. Oder sagt man da nicht Sheets zu? Sag mal doch. Seiten immer, es gibt immer ein... Folie ist besser, ja, es gab doch damals hier in dieser Projekte. Es gibt immer eine Überschrift, das ist dann nachher das grau unterlegte. Dann gibt es immer den Bibeltext. In Klammern sind die Übersetzungsmöglichkeiten von anderen Übersetzungen, also den Text, den ihr da seht, der ist aus der Schlachterübersetzung. In Klammern ist immer, wie man das auch noch übersetzen könnte. Und das dritte, das unten, das sind so meine Notizen danach, wo ich gucke, dass wir da auch irgendwie drin klarkommen, da ein bisschen drauf eingehen. So, und geplant ist heute so bis maximal Vers 12 zu kommen. Jakobusbrief, ich glaube relativ, ich denke einfach mal, jeder wird es irgendwann mal irgendwie gelesen haben, wird wahrscheinlich so noch im Hinterkopf haben, oh, da hatte, glaube ich, Luther ein Problem damit, da war doch irgendwie was, werden wir jetzt doch nicht aus Gnade gerettet, sondern aus Gesetz gerettet. Kommen wir alles im Verlauf des Briefes dazu. Im ersten Vers macht er eine kurze Einleitung. Jakobus, Knecht oder Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme in der Zerstreuung oder in der Fremde sind. Punkt. Das ist die Einleitung. Das war es auch schon. Und man sieht da drin, wer der Verfasser ist. Jakobus. Ich dachte, in der Bibel gibt es nur, im Neuen Testament gibt es nur zwei Leute mit dem Namen Jakobus. Ich musste mich korrigieren lassen. Es sind vier, die auftauchen, aber eigentlich könnten es nur zwei sein. Einmal der Bruder des Herrn, der Jakobus, und einmal der Jakobus, der Bruder des Johannes, aber der ist ja dann relativ schnell gestorben. Also eigentlich kann es ja nur der Jakobus, aber der nennt sich jetzt komischerweise nicht Bruder des Herrn, sondern Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Kann man vielleicht schon ein bisschen draus schließen danach, dass er nicht auf seine Autorität, ich bin aber ein Bruder von Jesus, geht, sondern dass er sich ganz anders tituliert, dass er sich ganz anders darstellt. Hätte auch sagen können, ja, ich bin hier Chef von der Gemeinde in Jerusalem oder wie auch immer, aber sich als Sklave, und das bedeutet dieses Wort Knecht, ist eine Übersetzung, die kann man wählen, aber wörtlich würde wohl da wirklich stehen Sklave. Und Sklave, attraktiv, ja, sehr attraktiv, also jeder von uns möchte Sklave sein, jeder von uns möchte dienen, könnte man auch noch übersetzen, tja, aber wenn man sich schon so vorstellt als, jetzt nehmen wir mal wirklich das extreme Wort Sklave, dann sagt das schon etwas über einen selber aus, weil der ist ja nicht nur fromm, der sagt, ja, ich bin jetzt ein Sklave, ich bin so demütig. Nee, der meint das ernst. Und wenn er sich selber als Sklave sieht, dann hat er selber null Rechte, eigene Rechte. Dass er natürlich auch viele Vorrechte im Dienst hat und so weiter, alles essen, aber er selber hat keine eigenen Rechte. Und dieser Sklave ist noch zusätzlich in der Fremde, in der Zerstreuung. Jetzt sind wir hier im großen Teil danach relativ gut situiert, also haben alle mehr oder weniger unser Einkommen, Auskommen, sind mehr oder weniger in unserem System danach drin. Und wenn wir Stress haben, gehen wir zur Gewerkschaft und wenn nicht, gehen wir zum Anwalt und. Das kann ein Sklave alles nicht. Und ein Sklave in der Fremde, in der Zerstreuung, hat es noch mal einen Tacken schwerer. Und so sieht er sich, und wie gesagt, es ist kein frommes Gerede, sondern so fühlt er sich wirklich hier in dieser Welt, als Knecht Jesu Christi, aber in der Fremde noch nicht da, wo er eigentlich hingehört, im himmlischen Heimathafen. Gut, er beschreibt jetzt hier sich als der, der zu den 12 Stämmen in der Zerstreuung in der Fremde redet. Das hat doch eine ganz andere Bedeutung, nämlich, wenn ihr das so wisst, danach war Israel nicht in dem Land, wo sie eigentlich sein sollte. Von der Zeit, als er das geschrieben hatte, sah das allerdings noch ein bisschen anders aus. Also man geht so davon aus, wann muss er dann geschrieben haben, irgendwo so zwischen der Zeit von Apostelgeschichte 8, also wo das Apostelkonzil war, und zwischen Apostelgeschichte 15, also wo dann nachher die Juden aus Jerusalem vertrieben worden sind, deshalb halt in der Fremde. Aber die eigentliche Zerstörung mit 70 nach Christus, die hat noch nicht stattgefunden, aber die waren nicht mehr wirklich da, wo sie eigentlich sein sollten. Die Christen sind schon vertrieben worden, die Christen sind schon verfolgt worden, die Christen hatten schon richtig schwer. Und die, die er jetzt konkret anspricht, sind dann nachher die in Jesus Christus, aber mit dem Ursprung halt des jüdischen Hintergrundes. Das wird uns beim Lesen irgendwann mal auffallen, weil es gibt viele Anspielungen dann halt auf alttestamentliche Stellen, besonders auf das Buch der Sprüche und auf die Bergpredigt, also Bergpredigt dann halt im Sinne des Alten Testamentes, wo viele Dinge dann hier im Jakobusbrief genannt werden, von denen wir merken, oh, die haben ja irgendwie komisch, da kommen wir nicht so richtig klar, wenn wir den jüdischen Hintergrund nicht zumindest kennen, vielleicht sogar auch ein bisschen verstehen müssen. Und diese ganze Gesetzestreue, diese ganzen Regelwerke, dieses ganze Wichtige, wo man herkommt, wo man abstammt, das spielt hier ein großes Stückchen weit hinein. Aber es sind halt Menschen, die zu Jesus Christus gefunden haben. Und er bezeichnet sich auch als so einer. Und er hat da einen besonderen Auftrag, vielleicht wahrscheinlich sogar den ersten Brief, also wahrscheinlich ziemlich früh geschrieben worden, wie unten geschrieben, also deutlich vor den Paulusbriefen und den Petrusbriefen. Und mit diesem Kontext muss man diesen Brief jetzt über die nächsten Predigten dann halt auch verstehen. Vielleicht noch als letzten Gedanken, weil das schon so angesprochen habe bezüglich Luther. Der Luther konnte mit diesem Brief überhaupt nichts anfangen. Der wusste auch gar nicht, was diese strohende Epistel, so hat er das genannt, dann in der Bibel zu suchen hat. Aber wenn man mit dem Gedanken des Luther, der einen Gnädiengott sucht und die dann auf einmal in Christus gefunden hat und so überzeugt und so voll Freude darüber war, dass er aus Gnade gerettet worden ist, hat er natürlich recht. Aber das, was Jakobus uns hier sagen möchte, ist genauso richtig, nämlich, dass es Konsequenzen hat. Wenn wir als Christ leben wollen, dann müssen wir auch als Christ leben tun. Praktisch. Praktische, alltägliche Glaubensgerechtigkeit. Ich bin gerechtfertigt, aber was für Konsequenzen hat das in unserem Leben? Deshalb denke ich mir, ist vielleicht auch Jakobusbrief ein ganz besonders wichtiger Brief. Und vielleicht auch einer, der heutzutage, in dem man vielleicht doch ein bisschen mehr Spaß und Freude und ein bisschen mehr Gnade und Liebe und Gnade vielleicht nicht, Gnade sowieso, aber ein bisschen Liebe und Herzlichkeit und sowas sich wünscht und daran auch die Gottesdienste und die Gemeinden festmacht und nach dem Motto, war es hier schön, hat man sich lieb, hat man einen guten Kaffee gekriegt, war man besucherfreundlich und wurde man herzlichst aufgenommen, wunderschön begrüßt. Hier jetzt ein ganz anderer Fokus drauf gelegt wird. Es geht um eine Sache, die da sein muss, nämlich unsere Gerechtigkeit in Christus im Glauben und was für Konsequenzen kommen daraus. Gut. Prüfungen führen zu geistlicher Reife. Löst das in euch irgendetwas aus? Prüfungen führen zu geistlicher Reife. Wenn ich das nur so sage, müsste ich ja sagen, gib mir mehr davon. Weil mein Ziel müsste ja sein, geistlich reifer zu werden. Wenn ich allerdings lese Prüfungen, dann denken die meisten von uns entweder an die nächste Prüfung, die sie in der Schule erleben oder erlebt haben, oder an ihre Fahrprüfung oder an irgendetwas, was ihnen überhaupt nicht gefallen hat, weil das hat sie unter Stress versetzt, da mussten sie lernen und das war nicht schön. Prüfungen waren eigentlich immer unangenehm. Aber mit dem Ziel, sie führen zur geistlichen Reife, kann man vielleicht die Prüfungen ein bisschen anders betrachten. Schauen wir mal, was Jakobus dazu sagt. Meine Brüder, achtet es für lautere oder besondere Freude, wenn ihr in mancherlei, vielerlei Anfechtungen, bessere Übersetzung wäre Prüfungen, geratet oder in Prüfungen fallt. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren oder Standhaftigkeit, Geduld bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, das vollkommene, also ihr sollt zur geistlichen Reife kommen und ihr sollt bis ans Ende festbleiben, damit ihr vollkommen und völlig makellos, nicht perfekt, makellos oder vollständig seid und es euch an nichts, an keiner Tugend mangelt. Er kommt ziemlich schnell zur Sache, ne? Ein Vers Einleitung und dann geht er sozusagen direkt in die Vollen. Dann spricht er das an, was keiner wirklich haben möchte, was keiner wirklich will. Aber das Ergebnis ist doch ein gutes Ziel. Aber wie erreichst du so ein gutes Ergebnis, wenn du nicht bereit bist, den Weg Gottes zu gehen, wie er meint, dass man zu so einem Ergebnis überhaupt kommen möchte? Wir alle möchten gerne irgendwie, weiß ich nicht was, ich sage jetzt ein Beispiel, wir möchten alle gerne Generaldirektor sein, aber sind nicht bereit, danach 20 Jahre in der Firma uns hochzuarbeiten. Übertrag das auf irgendeine andere Situation. Du möchtest gerne wunderschön Klavier spielen, aber bist nicht bereit zu üben. Wir möchten gerne, aber ohne möglichst viel Aufwand und irgendwie Stress oder sonst irgendwas. Wir möchten alle gerne berühmt sein, aber wir möchten nicht üben, lernen oder sonst irgendetwas. Ist dumm. Ist dumm, weil die Sache ist so gut und so besonders. Geistliche Reife. Reife. Die Gärtner unter uns, die da ein bisschen Ahnung davon haben, oder auch, glaube ich, jeder von uns weiß, eine Frucht muss reifen und ist nicht auf einmal da, wenn man den Samen in den Boden steckt. Und so sagt Gott auch, diese Prüfungen, die haben einen Sinn. Und diese Prüfungen sind gut. Und diese Prüfungen, und jetzt passt mal auf, diese Prüfungen sind vielfältig, unterschiedlich, in jeder Form kommen sie vor, da und da und da und da. Aber sie sind durchaus normal. In einem christlichen Leben ist es normal, wenn du Prüfungen bekommst, wenn sie dir zufallen, wenn sie dir jemand zufallen lässt, wenn Gott dir, es tut mir leid, wenn ich das so sage, wenn Gott dir Prüfungen schenkt, damit du dann eine Lernstandserhebung machen kannst, also damit du dann halt weißt, da stehe ich gerade, so bin ich geistlich gerade drauf. Was passiert, wenn ich gedrückt, gequetscht werde? Das, was unschön ist, kommt dann raus, oder das, was sich vielleicht schon entwickelt hat an geistlicher Frucht. Gehe ich hoch wie ein HB-Männchen, kennt man vielleicht nicht mehr, gehe ich hoch wie ein, drehe ich ab? Oder kann ich eine Sache vielleicht ein bisschen ruhiger, entspannter, in Abhängigkeit und Vertrauen auf Gott angehen? Sie sind notwendig zu unserer Erziehung. Sie sind notwendig, sie müssen sein, weil sonst weiß ich nicht, wo ich gerade stehe und sonst verändert sich auch nichts. Wenn keine Prüfungen da sind, korrigiert mich, liebe Schüler, danach würdet ihr wahrscheinlich nicht lernen. Wenn es nicht regelmäßig ein Zwischenzeugnis geben würde, wenn es nicht die Gefahr des blauen Briefes geben würde, wenn es nicht zwischendurch auch mal diese Prüfungen geben würde, wäre das vielleicht nicht unbedingt so notwendig zu lernen. Und wenn es nicht eine Prüfung gibt, die auch Konsequenzen hat, beispielsweise denke ich jetzt mal an eine Fahrprüfung, die danach auch sagt, durchgefallen, wäre vielleicht nicht so toll. Ich weiß, in anderen Ländern gibt es, da kann man mit dem Auto zur Fahrprüfung fahren und wenn man danach halt nicht bestanden hat, fährt man mit dem Auto wieder weg. Aber wir sind, gibt es in Ägypten, weiß ich das, da gibt es das mindestens da. Aber in Deutschland und bei Gott gibt es dann halt Prüfungen und am Ende dieser Prüfung hat das auch eine Konsequenz, ob man sie jetzt besteht oder ob man sie nicht besteht. Aber wichtig danach, sie sind vielerlei, sie sind mannigfaltig danach, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Der eine braucht diese Prüfung, der andere braucht jene Prüfung, der andere müsste vielleicht diese Richtung. Und sie sind unverschuldet. Es ist nicht so, dass Gott dich durch die Prüfung züchtigen will, sondern es ist, dass Gott dich durch diese Prüfung weiterbringen möchte. Am letzten Sonntag gehört, diese Prüfungen kommen nicht aus dem Ungewissen, diese kommen nicht von irgendwie her, sie kommen von Gott selber. Nichts geht an Gottes Tisch vorbei, nichts geht einfach mal so, zufällig, sondern Gott schickt uns, vielleicht darf man sogar sagen, schenkt uns diese Prüfung, damit wir wissen, wo wir stehen, mit dem Ziel, geistliche Reife zu erlangen. Das ist das Finale, das ist das endgültige Ziel, was er mit uns hat, uns wirklich zur Reife zu bringen, zur geistlichen Reife. Ist das eine Motivation? Stell dir mal vor, Gott hätte dich anders motiviert. Er würde dich motivieren danach, wenn du das und das aushältst, kriegst du großen Segen. Ist auch schön, ne? Wenn du diese Prüfung bestehst, wirst du reich werden, wirst du alt werden, wirst du weiß ich nicht was haben. Ist auch eine Form der Motivation, aber das Ziel, was Gott dir hier gibt, nämlich ist ein viel höheres. Geistliche Reife, Geduld haben wir heute Morgen davon gehört. Das sind Dinge, die wirklich wichtig, wertvoll, kostbar vor Gott sind. Das, was wir uns so wünschen, das sind so die menschlichen, ich habe es halt einfach irgendwie Segen, Bewahrung, Gesundheit, Reichtum, irgend sowas, das wünschen wir uns ja als erstes. Lass uns dafür beten, dass, und da sind meistens diese Dinge auf der menschlichen, irdischen Schiene. Wir beten dafür, dass der Bruder seine Prüfung besteht. Wir beten dafür, dass die Schwester gesund wird. Wir beten dafür, dass das, aber Gott möchte uns zur geistlichen Reife bringen. Und das geschieht halt sehr oft durch Prüfungen. Wenn in eurer Bibel Anfechtungen steht, dann nachher, glaubt mir, das Wort Prüfungen kann man auch übersetzen und Prüfungen ist in meinem Denken halt eine bessere Übersetzung davon. Es ist keine Sache, dass ihr schuldig geworden seid, dass Gott euch straft, sondern das ist eine Sache, dass Gott mit euch etwas bewirken will, euch etwas tun will, dass Gott euch weiterbringen will mit dem Ziel der Reife. Und das Schöne ist, das fühlt sich vielleicht nicht so an, aber das Schöne ist, Gott hat eine Menge Geduld und nimmt sich eine Menge Zeit mit euch. Also, wenn du diese Prüfung heute nicht bestehst und morgen nicht bestehst und übermorgen nicht bestehst, brauchst du nicht zu verzweifeln, weil Gott bleibt dran. Gott hat dieses Ziel mit dir. Und dafür setzt er eine Menge in Bewegung. Wie reagierst du? Wie ist unsere natürliche Reaktion auf etwas, was uns nicht gefällt? Die natürliche Reaktion ist Rebellion. Die dümmste Reaktion ist Revolution. Die beste Reaktion ist, lass dich von Gott beschenken. Und ich weiß, hier vorne sagt sich das relativ einfach, wenn man gerade in keiner so einer Prüfung drin ist, kann man gut daherreden. Wenn man aber merkt, dass Gott dieses Ziel wirklich verfolgt und zum Ziel kommt, immer weiter, immer mehr zum Ziel kommt, dann lernt man diese Prüfungen schätzen. Dann sind sie wirklich Freude, lauter Freude, besondere Freude. Aber in der Prüfung selber ist mir vollkommen klar, fühlt sich das alles ganz, ganz anders an. Und deshalb ist es wichtig, den Jakobus ein bisschen zu verstehen und den Jakobusbrief auch relativ gut einordnen zu können, weil wenn man das falsch sortiert, wenn man nämlich denkt, jetzt straft mich Gott, jetzt hat Gott mich verlassen, jetzt geht das volle Gericht auf mich ein, dann kriegt man ein falsches Verständnis von den Prüfungen und eine falsche Beziehung zu Gott. Dann wird man nämlich, und das kommt in der nächsten Folie, ein falsches Gottesbild entwickeln, und wird nicht zu dem Ziel kommen, was er mit der Prüfung mit dir erreichen möchte. Gott meint es gut mit dir. Und an deiner Reaktion lässt sich erkennen, ob du diesem Gott vertraust, ob du in dieser Situation ihm die Kontrolle übergibst, ob dein Leben wirklich ein Leben zur Ehre Gottes ist, weil er verfolgt ja dieses Ziel mit dir, oder ob du doch noch irgendwo danach sagst, naja, aber im Endeffekt ist es doch mein Leben, meine Gesundheit, meine Firma, mein Auto, mein, gar nichts dein, gar nichts mein. Gott meint es gut und das Ziel ist geistliche Reife. Und das ist ein höheres Ziel als der Segen. Jetzt such dir einen Segen aus, den du gerne hättest. Ich hätte morgen gerne einen ruhigen Arbeitstag. Der Segen eines, und das ist noch ein ganz billiger Wunsch, der Segen von irgendwas, und es ist natürlich schön und gut und richtig, gesegnet werden zu wollen, aber das höhere Ziel, das größte Ziel, das, was Gott wirklich mit dir verfolgt, ist durch diese Prüfungen dich in der Standhaftigkeit, in dem Ausharren, in der Geduld weiterzubringen mit dem Endziel geistliche Reife. Wow! Das ist ein Ziel. Tja, und wenn es dir jetzt an Weisheit mangelt, das hört sich so an, du stehst da nachher da, hast das alles gehört von Gott und denkst dir, verstehe ich nicht. Kann ich eigentlich nicht verstehen. Das passt doch irgendwie gar nicht. Wie soll ich denn damit umgehen? Wie soll ich dieses göttliche Denken, das er mit mir vorhat, nämlich mich zur Vollkommenheit zu führen danach, das kann ich überhaupt nicht verstehen, das packe ich nicht. Herr, lass mich das irgendwie begreifen, dass das wirklich dein Wille ist. Ich glaube, ich werde verrückt. Das kannst du doch keinem erzählen danach, dass du dich freust über eine Krankheit, dass du dich freust über Erniedrigungen und Demütigung und Schmähung. Und das, dann kann es passieren, ich würde fast sagen, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, nein, das kann doch nicht der Gott sein, an den ich glaube. Da fehlt es mir nun an absolutem Verständnis. Jakobus nennt das Weisheit. Also, wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, das zu verstehen, dass das wirklich ein größeres, höheres Ziel ist, so erbitte sie, also die Weisheit, von Gott, der allen gern, willig, gerne, gebe ich dir das, ohne Vorwurf zu machen, gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, im Vertrauen auf Gott und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben, geworfen wird. Ein solcher Mensch, also dieser, denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, also geteilt zwischen Gott und der Welt, unbeständig in allen seinen Wegen ist er. Tja, dir fehlt es an Weisheit. Du merkst irgendwo, du verstehst diesen Gott nicht. Weisheit ist übrigens nicht Intelligenz, das braucht man vielleicht noch, muss man da noch dazu sagen. Also wenn einer sagt, ich kapiere die Matheaufgabe nicht, bitte erklär sie mir, kann man das natürlich beten. Aber Weisheit ist etwas ganz anderes. Aber das Erste, was du erkennen musst, ist, ich bin mangelhaft, mir fehlt etwas. Und mir fehlt nicht nur etwas, so ein bisschen danach, also wenn ich das noch hätte, dann könnte, na, dann wär's. Dir fehlt das Grundlegende, um Gott zu verstehen. Dir fehlt Weisheit. Stell dir mal vor, du hießest Nikodemus, du wärst einer der obersten Lehrer von Jerusalem, du würdest vor 2000 Jahren leben und du würdest danach ermengen, da kommt so ein Wanderprediger daher und der hat mehr Ahnung als du. Stell dir das nur mal vor, wie peinlich das ist. Und stell dir mal vor, wie peinlich das für dich als, wie alt, wie lange bist du jetzt schon Christ, zugeben musst, es fehlt dir an Weisheit. Eigentlich hast du von Gott nichts verstanden, du hast alles Fromme mitgemacht, was es so auf dieser Welt gibt. Aber die wirkliche Erkenntnis, die wirkliche Weisheit ist dir über die ganzen Jahre, irgendwie ist dir nicht so ein Bewusstsein gekommen. Du hast ein tolles Leben als Christ gefühlt, viele haben dich sogar vielleicht bewundert oder zumindest die Anerkennung gezollt und. Aber du merkst, du hast da den elementaren Mangel. Dir fehlt es an Weisheit. Machst du. Bitte Gott? Bitte Gott und er wird sie dir gerne und willig und ohne Vorwurf zu machen geben. Ich muss als Erstes erkennen, mir fehlt da etwas. Super. Grundlage ist gelegt. Wie geht's weiter? Dir fehlt etwas und wie könnte man mit der Erkenntnis, dass dir etwas fehlt, umgehen? Überspielen, verstecken, schönreden, andere platt machen. Du hast unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wenn du schon mal erkannt hast, dass dir etwas fehlt, nämlich Weisheit, bist du schon mal auf dem besten Wege zu Nummer 2. Im Vertrauen, weil er das nämlich verspricht, im Vertrauen darauf, dass Gott willig und gern und ohne Vorwurf zu machen gibt, diese Weisheit von Gott zu erbitten. Und da zeigt sich sehr, wie dein Gottesbild aussieht. Wenn du nämlich ein falsches Gottesbild hast, wirst du diesen Schritt nicht gehen. Dann wirst du Gott nicht bitten, dass er dir Weisheit gibt, sondern dann wirst du eine menschliche Art und Weise angehen, um das Ganze zu überspielen. Dann wirst du es nicht zugeben, dass dir etwas mangelt, dass dir das Elementare mangelt, hier als Prediger zu stehen und zu sagen, eigentlich kann ich gar nicht predigen, eigentlich fehlt mir die Gotteserkenntnis, eigentlich, ich bin vollkommen abhängig von diesem Gott. Dann würdest du nämlich irgendetwas tun, um das Ganze schön zu reden oder schön darzustellen. Du würdest in Aktionismus verfallen. Ich habe gerade schon ein paar andere Sachen gesagt. Danach andere schlecht machen, danach oder sonst irgendwie dich hochpushen, andere zu erniedrigen. Ist ja auch egal. Aber im Endeffekt ist die Frage, wie sehr vertraust du Gott? Und das Problem hatten nicht nur ich und wir, die wir jetzt merken, es fehlt uns an Weisheit, sondern dieses Problem hat jeder Mensch, der zu Gott kommen muss. Stell dir mal vor, du sagst jemandem, dass er sich bekehren soll und gibst ihm als Verheißung, wenn du dich bekehrst, wird Gott dir alle deine Sünden vergeben. Ist das richtig oder falsch? Du musst nur zu Gott hingehen, du musst Buße vor ihm tun und er wird dir vergeben. Sagen wir, machen wir, tun wir, ist alles richtig und gut, aber wenn du das falsche Gottesbild hast, ist in deinem Hinterkopf, wenn ich ihm meine Sünden sage, schmeißt er mich dafür in die Hölle. Noch habe ich sie für mich behalten, noch weiß kein Mensch davon, aber wenn ich so blöd bin und sie Gott sage, leiste ich den Offenbarungseid und dafür wird er mich sofort fertig machen. Falsches Gottesbild, vollkommen klar, aber wir versuchen den Menschen zu erklären, sag Gott, tu Gott mit unserer Vorstellung, dass Gott gnädig und barmherzig ist und vergibt, weil wir es wissen, weil wir es erfahren haben. Aber wenn jemand Angst hat und diesem Gott nicht vertraut, dann wird er niemals mit seinen Sünden kommen, sondern wird alles tun, um diese Sünden ungeschehen zu machen, durch gute Werke oder was auch immer, oder geheim zu halten, oder, wird eine menschliche Lösung finden. Über die Nichtbekehrten unterhalten wir uns jetzt nicht, unterhalten wir uns über uns. Was machen wir, wenn wir merken, dass es uns an Weisheit fehlt? Wenn wir dastehen und sagen, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, erklär mir mal den Bibelvers. Null an, du bist doch jetzt schon 20 Jahre Christ. Ich habe keinen Plan. Ja, was soll ich denn jetzt von dir denken? Du stellst dich hier vorne und predigst uns, erklärst uns irgendwas. Ich weiß es nicht. Peinlich. Und Gott gibt gerne. Wie gesagt, es geht um Weisheit. Weisheit hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Intelligenz zu tun und hat auch nicht unbedingt etwas mit Erkenntnis zu tun, sondern Weisheit, wir kennen das vielleicht noch in dem Wort Lebensweisheit, hat etwas damit zu tun, wie ich dieses, was ich weiß, in die Tat umsetze. Ich habe ja gerade schon gesagt, praktische Glaubensgerechtigkeit. Wie gehe ich damit um, was Gott mir sagt, was Gott in mir getan hat, wer Gott ist, wie Gott ist, wie lebe ich das aus? Wie führe ich ein geistliches Leben? Punkt 3, dritte Voraussetzung. Wenn ich diesen Weg gegangen bin, ich habe es erkannt, ich habe diesem Gott vertraut und vertraue ihm weiterhin, muss ich es im Glauben annehmen. Ungeteilt auf ihn zu vertrauen und nicht mir den Notfallplan noch zurechtlegen. Zu Deutsch danach, ich habe einen Termin beim Gericht oder sonst irgendwo oder beim Chef oder sonst irgendwo und vertraue, oder beim Arzt oder irgendwo oder bei morgen bei nachher in der Schule oder irgendwo und habe einen Termin und habe mir schon meinen Plan zurechtgelegt und sagt, ich habe gebetet, ich habe Gott die ganze Situation anbefohlen, ich habe das und das gemacht und wenn das passiert, dann mache ich das. Dann hast du Plan B in der Tasche. Ich bin übrigens auch ein Mensch, der Plan B liebt, aber der zugeben muss, danach Plan B ist ungeistlich. Aber ich habe gerne etwas, mit dem ich planen kann. Ich gucke regelmäßig danach, alle 2 Jahre gucke ich nach, wie viele Rente ich kriege, fange an rumzurechnen, Andreas, vergiss es, nicht nur wegen der momentanen wirtschaftlichen Situation, sondern weil es wirklich auch ungeistlich ist. Und ich bin weiterhin dafür, in die Rentenkasse einzuzahlen, aber mein Vertrauen da reinzusetzen, mein Vertrauen in eine Rentenkasse zu investieren, mein Vertrauen in irgendeine menschliche Hilfe zu setzen, ist immer Plan B und ist keine Sache, von der Gott sagen würde, dass er sich darin verherrlichen kann. Dann liegt nämlich die Erhörung nicht in der Rentenkasse, nicht in Gott, sondern in der Rentenkasse. Und ich weiß, natürlich kann Gott mich durch die Rente versorgen, natürlich kann Gott mich durch den Arzt gesund machen, natürlich kann Gott mich durch, und das tut er ja auch oft genug. Aber die Frage ist, will ich ein gottesfürchtiges, geistliches Leben führen? Will ich zur Reife kommen oder will ich so durchkommen? Durchkommen können wir alle. In Deutschland kommen wir alle irgendwie durch. Aber wie weit geht unser Glauben, unser Vertrauen, wenn es wirklich ernst wird? Ich neige sehr zu Notfallplan. Ich neige sehr zu Plan B und muss mir immer wieder sagen, Andreas, das ist ein 99% Vertrauen. Ich weiß dann immer noch, was ich irgendwie so zu tun und zu machen und wen ich dann anzurufen habe oder irgendwas. Und das liegt so in mir drin und ich befürchte und ich denke und ich weiß, Entschuldigung, ich weiß, das liegt in euch auch drin, weil es halt menschlich ist. Und ich muss mich jedes Mal bremsen. Aber nein, frage Gott, befehl das Gott an und höre auf seine Weisheit. Vielleicht kann es geistlicher sein, danach eine schlechter bezahlte Stelle anzunehmen, obwohl ich doch die ganze Zeit dafür gebetet habe, dass Gott mir eine gute Stelle gibt, die gut und gut dotiert und gut gewertschätzt danach und möglichst danach noch weiß ich nicht was ist. Vielleicht hat Gott einen anderen Plan, Weg mit mir, wo ich bereit sein muss, mich dem zu unterwerfen. Und diesem Gott als Sklaven, im positiven Sinne, das war ja das Erste, er hat sich selber vorgestellt als Sklave, unterzuordnen, weil in der Gewissheit, dass ein guter Herr mich gut führen wird, der für mich als Sklave bezahlt hat und der sich seinen Sklaven nicht von der Welt kaputt machen lässt, wenn er ihm vertraut. Wenn es dir an Weisheit mangelt, wenn du das alles nicht packen kannst, brauche ich dir das nicht erklären. Bitte Gott und er wird es dir gerne und ohne Vorwurf geben. Wenn du das liest, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht danach, viele Leute werden jetzt anfangen zu beten. Und sie werden um Weisheit beten, weil sie es da gelesen und gehört haben. Und ich vermute einfach mal, eine gewisse Prozentzahl, ich weiß nicht, ob die stimmt, 80% werden es beten, weil es richtig ist. Und 20% werden es beten, weil es auf ihrem Herz gekommen ist. Weil sie wirklich diesem Gott gehorchen wollen, weil es ihr Gott ist, weil es ihr Herr ist, weil es Gott ist und sie sich von ihm so beschenken lassen möchten. Und es ist natürlich gut, die richtigen Worte, die richtigen, die wahren Dinge zu beten. Aber Gott hört nicht auf dein Gebet, weil es richtig formuliert ist, sondern er hört auf dein Gebet, wenn es echt ist, wenn es vom Herzen kommt. Wenn du diese Weisheit wirklich, wirklich haben willst, wirklich willst und keinen Notfallplan bereithalten möchtest. Armut und Reichtum, wie bewertet Gott das? Wir bewerten meistens Armut schlecht, Reichtum gut. Wenn wir ein bisschen in der Bibel gelesen haben, kennen wir auch einige Geschichten von reichen Leuten, die nicht gut weggekommen sind und von Armen, die nachher ein gutes Zeugnis bekommen haben. Aber naja, im Endeffekt ist in unserer Wertschätzung der Arme, naja, man zieht ihn halt mit durch. Und der Reiche danach, der ist gesegnet, der ist gut gebildet, danach, der kann sich gewählt ausdrücken, danach, der macht auch was her. Und das ist schon schön, wenn man einen in der Gemeinde hat, das wertet einen selber ja auch irgendwo auf. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, arm ist, man kann dieses Wort übrigens, entschuldigt mir wieder so eine englische Sache, aber man kann dieses Wort auch mit demütig übersetzen, das habe ich aber jetzt nur im Englischen, also der niedrig gestellt, vielleicht demütig, weiß ich nicht, arm ist, soll sich in seiner Erhöhung, in seinen hohen Ansehen, das er nämlich hat, bei Gott, rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Wie wenig seine materielle Stellung vor Gott wert ist. Das meint er also mit Niedrigkeit. Vor Gott ist das, Reichtum interessiert Gott doch gar nicht. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, denn kaum ist die Sonne aufgegangen in ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab. Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen irdischen Wegen. Der Arme soll glückselig sein. Und warum soll er glückselig sein? Gott hat ihn angenommen, trotz seiner ganzen Armut. Er ist angenommen und andere Leute, Menschen, hätten dem Armen sofort erstmal Platz in der letzten Reihe zugewiesen. Und bei Gott ist er angenommen, ob er reich ist, ob er arm ist, total egal. Er wird nicht auf den letzten Platz geschoben. Danach sein materieller Besitz ist für Gott vollkommen irrelevant. Und nicht nur das, dass er irrelevant ist, sondern Gott hat gesagt danach, ich werde für dich sorgen. Die Reichen sind ganz anders, nicht nur, dass die Knechten drücken und danach ihre Gesetze über einen hergießen, sondern sie kümmern sich auch nicht um einen. Und Gott ist in beiden Dingen anders, einmal in der Wertschätzung und einmal in der Versorgung, darf der Arme glückselig sein, weil er darf beides, er wird beides von Gott empfangen. Hör mal auf. Der Reiche aber auch. Der Reiche soll auch sich freuen, soll auch dankbar sein. Aber nicht dafür, dass er reich geworden ist, sondern dass Gott ihm etwas Besseres gegeben hat als seinen Besitz. Die Menschen danach, wie beurteilt dich denn ein Mensch danach? Ein Mensch guckt dich danach an und guckt, bist du reich, kannst du was, bist du was, hast du nichts, kriegst du nichts. Aber Gott hat den Reichen angenommen und es ist ihm total egal, wie reich der ist. Trotz seines ganzen Reichtums danach hat er ihm gesagt, dann weißt du was, ich habe noch was Besseres für dich. Und er darf dankbar sein für dieses noch Bessere. Und dann kriegt der Reichtum nämlich einen ganz anderen Wert. Dann ist er nicht reich, dann war ich bin zwar reich, aber das, was mich wirklich reich macht, das ist das, was ich bei Gott habe. Das ist etwas viel Besseres, Größeres, Herrliches, Wunderbares, Ewiges als mein Besitz. Und jetzt, es gibt zum Beispiel dieses Buch der Prediger im Alten Testament und da steht drin, wie Salomo den Reichtum beurteilt. Ist ja alles schön und gut, Salomo war der reichste Mann unter der Sonne, alles gut und schön, aber hat auch gemerkt, ja, Reichtum gibt einem eine gewisse Kontingent an Möglichkeiten. Du hast als Reicher viel mehr Möglichkeiten als Armer, aber du hast auch viel mehr Versuchungen, du hast auch viel mehr Neider. Die Frage ist dann nachher, wer kriegt denn deinen Besitz nachher, wenn du mal stirbst? Was für Leute fangen dann nachher an, auf einmal dich zu malträtieren, sagt man nicht, dich zu quälen danach oder dir hinterherzustellen oder Krieg mit dir anzufangen, weil du reich bist, weil du Geld hast, weil du Besitz hast. Was für Gefahren bist du denn ausgesetzt danach? Welche Menschen interessieren sich denn auf einmal für dich, weil du reich bist? Was hast du denn auf einmal für falsche Freunde? Welche Leute neiden dir das Ganze und wollen jetzt einmal Nutzen nießen von dir und? Und dann fragst du dich natürlich, wenn du so reich und berühmt und so schön bist, kannst du überhaupt noch in Ruhe über die Fußgängerzone gehen? Es gibt so viele Nachteile für einen Reichen. Und ganz besonders, wenn er sein Vertrauen nur in den Reichtum setzt, dann steht er auf einmal nämlich blank, bloß und nackig da, weil er eigentlich merkt, ich habe gar nichts. Ich habe noch nicht mal um Weisheit gebetet. Und alles, was ich mir so angehäuft habe in den letzten wie vielen Jahren danach, ist vor Gott nichtig. Und ich darf froh und dankbar sein, dass Gott mich trotzdem angenommen hat. Weil in der Regel ist ein Reicher ja nicht reich durch Erbe, sondern ein Reicher ist ja deshalb reich, weil er irgendwie danach das Geld oder das, irgendwie ist er ja da dran gekommen und hat ihn eine Menge Zeit, Geld, Kraft gekostet, also Energie gekostet, um diesen Reichtum zu bekommen, zu erhalten, zu vergrößern. Und trotzdem hat Gott diesen Menschen erreicht. Wahnsinn! Und dann dürfen sich beide zusammen noch freuen, nämlich der Reiche und der Arme, dass sie zusammen in der gleichen Gemeinde Gott dienen können. Dann hat sich Gott etwas ausgedacht wie eine Gemeinde, einen Leib, und in diesem Leib sitzen Reiche und Arme nebeneinander. Da sitzt der Straßenkehrer neben dem Generaldirektor. Also in einer guten Gemeinde, in einer richtigen Gemeinde. Jetzt vielleicht nicht in jeder Gemeinde, aber in der Gemeinde, wie Gott sich das vorstellt, dürfen beide zusammen, unabhängig von ihrer Stellung, Gott für seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit danken. Wo hast du das? Wo hast du das in der Welt? Dass du nicht angesehen wirst aufgrund dessen, was du hast, sondern aufgrund dessen, was du bist. Was du bist bei Gott. Nicht, was du bist in dieser Welt, sondern was du bist bei Gott. Was macht dich vor Gott wertvoll? Letzte Folie für heute. Glückselig der Mann, der die Anfechtung, die Prüfung standhaft, dauerhaft erduldet, ausharrt in ihr, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone, den Siegeskranz sichtbar des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Diese Krone ist nicht aus Silber, Purpur und Diamanten, diese Krone kommt von Gott. Die hat nichts mit materiellem oder mit sonstigem Einfluss hier in dieser Welt zu tun. Diese Krone gibt es nur bei Gott. Überschrift: Liebe als Motiv, als Motivation zum Durchhalten. Dieser Einschub mit den Reichen war nur ein kleiner Einschub. Diese Sache mit der Weisheit war wichtig, aber es war in gewisser Weise auch nur eine Sache, wo er gesagt hat, das ist jetzt grundlegend, das ist jetzt elementar. Aber das Eigentliche ist, in der Prüfung, in der Anfechtung durchzuhalten, nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. In der Weisheit, in der Erkenntnis, in der Veränderung Gottes Wirken, praktische Lebensgerechtigkeit zu erleben. Beständiges Ausharren in der Prüfung führt zu Bewährung, Reife, geistlicher Frucht. Jetzt sind wir wieder da. Der Segen ist schön, aber der Segen ist längst nicht alles und führt im Endeffekt zur Anbetung. Anbetung ist das Endziel. Ich sage das jetzt mal so platt, wenn du Gott bittest für, such dir etwas aus, die Bitten können noch so gut und schön sein, bist du bei den 95%, die über dieses Level nicht hinauskommen. Die Prozentzahlen, die sind jetzt alle fiktiv. Du bist also bei einer, der Gott, die Zahl ist auch fiktiv, 20 Minuten erzählt, was Gott doch bitte zu tun hat. Bitte tu das, 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 bitte tu das. Wird es langweilig? Gott auch. Bitte tu das, bitte tu das, bitte, 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 bitte. Und das den ganzen Tag lang. 95% Level 1, hört Gott, er hört Gott auch, aber ist längst nicht da, wo Gott dich mit geistlicher Reife hinführen will. Er will dich führen auf Level 2. Danke. Danke. Danke, Herr, dass du so gut bist. Danke, Gott, für diesen Segen. Danke, Gott, dafür, dass du mich heute... Überleg dir das. Ich versuche das jeden Abend zu machen, 10 Dinge zu finden, wo ich an diesem Tag Gott Danke sagen kann. Und Danke heißt wirklich, also ich überlege, dass das wirklich Sachen sind, wo ich ihm wirklich Danke sagen kann und nicht mir irgendwas aus der Rippen zu quetschen. Du bist auf einem ganz anderen Level für dich, auf einer ganz anderen Stufe für dich selber und du bist auch in einer ganz anderen Beziehung, wenn du Gott immer nur mit deinen Bitten sagst, im Endeffekt, du wüsstest ja, wie es besser ist und er hätte das in gewisser Weise als Erfüllungsgehilfe auszuführen. Danken schützt vor Wanken. Wie geht der Spruch weiter? Loben zieht nach oben. Loben ist Anbetung. Level 3, dritte Stufe. Anbetung. Gott sogar dafür anzubeten, nicht nur zu danken, das hast du gut gemacht, weil dann beurteile ich ja trotzdem nochmal, dass er es gut gemacht hat, sondern anzubeten einfach für das, was er ist. Für sein Wesen, anzubeten. Boah. Weißt du was? Probier's mal. Probier's mal. Es kann sein, dass dir heute Abend nichts einfällt und es kann sein, dass du so voll wirst, dass du gar nicht mehr aufhören kannst. Und je mehr du Gott kennst in der Bibel, je mehr du verstehst von ihm, je mehr du erlebst mit ihm, je mehr dieses Wort in dir wird, je mehr diese geistliche Reife in dir Raum gewinnt, desto mehr wirst du zum Anbeter und desto mehr wirst du zu dem, wo er dich auch hinbringen will, zu einer geistlich reifen Persönlichkeit. Persönlichkeit. Die ist kostbar, die ist wertvoll, die ist selten, die ist ganz besonders, die ist herrlich. Das ist wirklich so eine Siegeskrone, so ein Kranz, so etwas, wo man sagen würde, ein Mensch, der in der Prüfung, wo es einem vielleicht gerade so richtig schlecht und dreckig geht und wie komme ich da jetzt durch und sein Vertrauen voll und ganz und 100% auf Gott setzt, wunderschön und kostbar und lieblich, wenn man dieses Wort so sagen kann, also so wirklich, dass man Gott sagen kann, das freut er sich daran, dass ein Mensch so im Vertrauen bei ihm steht und zu ihm steht und auf ihn baut. Motivation zum Durchhalten ist Liebe. Das kannst du auf die Beziehung zu deinem XY nehmen, zu deinem Partner oder wem auch immer, ist die Motivation, das können Ehepartner hoffentlich und Eltern ganz mit Sicherheit bestätigen, dass sie immer, immer weiter in diesen anderen Menschen investiert und gemacht und getut und vertraut haben und investiert und gearbeitet haben. Warum? Und dann konnte er noch so viel schlecht. Und Liebe ist immer die Motivation dafür, nicht aufzugeben, weiterzumachen, wenn alle Leute dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Aber wir merken, es ist nicht nur auf einer irdischen Ebene, es ist auf der geistlichen Ebene noch viel mehr. Motivation zum Durchhalten ist immer Liebe. In beiden Richtungen. Dass Gott uns nicht aufgibt und dass wir in der Situation nicht von Gott abfallen, loslassen, dann doch noch auf die 99%, also sprich auf Plan B, vertrauen. Letzter Gedanke, ich will nicht sagen wichtigster Gedanke, aber doch sehr wichtiger Gedanke. Er ist da. Er ist dabei. Alles, was ich gerade gesagt habe, ist nicht etwas, was du verstehen und tun musst, sondern alles ist etwas, was du annehmen darfst, was du dir schenken lassen darfst und wo du wissen darfst, in der Situation, in der nächsten Prüfung bist du nicht allein, sondern ist Gott ganz nah bei dir. Und er hat versprochen, dich zu beschenken, dich zu bewahren, dich durchzutragen, dir das zu geben, was dir gerade fehlt und in der Situation zu geistlicher Reife zu führen. Nächstes Mal geht es weiter ab Vers 13. Stehen wir auf und beten wir miteinander. Ja, Herr Jesus, wenn wir mehr von dir verstehen, dann wird uns das, glaube ich, wirklich immer mehr zum Vertrauen, zur Anbetung, zur Verherrlichung führen. Und ich denke doch auch wirklich zu innerer Ruhe in dieser Zeit, trotz dieser Zeit, dieses bewusste Aber nicht nur vom Verstand, sondern auch vom Herzen zu setzen. Du bist da, du bist nah, du bist treu, du bist gut. Und das wollen wir uns sagen lassen, das wollen wir bewusst erleben und dir darin auch bewusst die Ehre zu geben. Heute, nächste Woche, wie und was passiert, danke dafür, dass dein Wort gilt, dass du da bist, dass du durchträgst. Amen.